Ihr seid mit Sicherheit schon mal zu einem Gespräch oder zu einer Diskussion gestoßen, wo ihr den Anfang verpasst habt. Eine Gruppe von Leuten hat sich unterhalten, ihr stößt später dazu und während die anderen die ganze Zeit am Reden und Diskutieren sind, überlegt ihr permanent, was ihr anfangs verpasst habt. Euch fehlt irgendwie so der Kontext und ihr könnt euch nicht ganz so wie gewünscht einbringen oder zieht vielleicht sogar falsche Schlüsse aus dem Gespräch. Oder eure Kinder kommen weinend nach einem Streit zu euch. Es sprudelt nur so an Anschuldigungen an euch von ihnen heraus. Sie schildern, was alles passiert ist, aber vergessen einiges. Und die Reaktion von den Eltern sieht normalerweise so aus, dass sie sagt, wie ging alles los? Wie fing es an? Oder ihr verpasst den Anfang eines Films oder fangt mitten in einem Buch an zu lesen und es fehlen irgendwie Zusammenhänge. Macht alles deutlich, dass der Anfang einer Geschichte entscheidend ist. Und wie bereits angekündigt, werden wir das heute auch bei unserem Predigtthema feststellen. Und wir werden ganz konkret uns die Frage stellen, wie fing alles an? Wie entstand das, was wir um uns herum sehen und wer war der Auslöser dafür? Wir beginnen mit der neuen Predigtreihe, werden uns in den nächsten Monaten sehr ausführlich mit den ersten 11 Kapiteln aus 1. Mose auseinandersetzen. Ich denke, also wie Matthias, ich freue mich sehr drauf, da mitdienen zu dürfen und viele spannende Dinge zu erforschen. Das ganze Buch Mose hat insgesamt 50 Kapitel und kann grundlegend in zwei Teile aufgeteilt werden. Die ersten Kapitel, das sind die ersten 11, die werden oft als Urgeschichte der Menschheit bezeichnet. Dort finden wir die Schöpfung, den Sündenfall, die erste Verheißung des Messias, Sintflut, Turmbau zu Babel. Und zeitlich gesehen decken diese ersten 11 Kapitel ungefähr 2000 Jahre ab. 2000 Jahre Menschheitsgeschichte. Und dann kommen die Kapitel 12 bis 50. Dort wird dann in einer etwas näheren Perspektive die Entstehung des Volkes Israel beleuchtet, die mit Abraham anfängt. Und obwohl es deutlich mehr Kapitel sind, befasst dieser Zeitraum nur knapp 300 Jahre. Aber wie gesagt, wir wollen uns in den nächsten Monaten mit den ersten 11 Kapiteln beschäftigen, weil diese Kapitel so grundlegend sind für unser Wissen darüber, wer Gott ist und wer der Mensch ist. Die ersten elf Kapitel decken alle theologischen Bereiche vollumfassend ab. Und ihr dürft nun gerne eure Bibel aufschlagen, ganz an den Anfang der Bibel. Wir lesen uns die Verse 1 bis 5 aus dem ersten Kapitel. 1 bis 5 aus Kapitel 1. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war, da schied Gott das Licht von der Finsternis und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der erste Tag. Bevor wir diese Tage einzeln in den nächsten Monaten auslegen werden, haben wir uns dazu entschieden, mit einem essentiellen Thema anzufangen, nämlich dem Irrtum der Evolution. Das ist ein Thema, was uns alle betrifft. Wir sind permanent davon umgeben. Gott macht in der Bibel, und wir werden es feststellen und immer wieder lesen, unmissverständlich deutlich, dass er alles geschaffen hat. Gott argumentiert dabei nie für seine Existenz, sondern geht davon aus. Unser gesunder Menschenverstand sagt, dass Gott alles erschaffen haben muss. Und selbst die ganze Schöpfung um uns herum proklamiert eindeutig die Allmacht und Weisheit Gottes als den Schöpfer von Himmel und Erde. Leider wird die Schöpfung nicht mehr als das oder als die Wahrheit anerkannt und die Evolutionstheorie ist das, was überall gelehrt und anerkannt wird. Egal ob es an den Schulen, Universitäten, in den Dokus über die Natur, überall geht man davon aus, dass die Erde durch Evolution entstanden ist. Wir als Gemeinde sind vollkommen davon überzeugt, dass Gott die Schöpfung in 6 Tagen erschaffen hat. Und dennoch werden wir uns heute mit der Evolutionstheorie etwas auseinandersetzen und sehen, warum dieser Irrsinn, diese Lüge so vehement verteidigt wird. Und das ganze Ziel von der Predigt ist es, dass wir an die Schöpfung Gottes auf Grundlage des Wortes Gottes und nicht der Beweise glauben. Das soll dazu dienen, dass wir Gott als Schöpfer anerkennen und für seine Schöpfung anbeten, aber auch dazu in der Lage sind, die Angriffe zu erkennen, entlarven und widerlegen. Ziel der Predigt ist, dass wir aufgrund des Wortes Gottes an die Schöpfung glauben. Und um diesem Ziel näher zu kommen, lautet die Gliederung der Predigt wie folgt. Der erste Teil ist, die Frage nach dem Anfang ist notwendig. Dann die Frage nach dem Anfang wird von der Gesellschaft falsch beantwortet. Und drittens gehen wir dann darauf ein, dass die Frage nach dem Anfang gravierende Auswirkungen hat. Ihr dürft nun alle eure Sinne scharf stellen. Wir beginnen mit dem U-Boot abzutauchen und wir schauen uns beim ersten Punkt an, warum die Frage nach dem Anfang notwendig ist. Warum widmen wir einer ganzen Predigt diese Frage? Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es wichtig ist, diese Frage zu stellen und biblisch zu beantworten. Wie gesagt, die Sichtweise der Evolutionstheorie, die wird uns jeden Tag als wissenschaftliche Tatsache eingeflößt. Und diese Frage ist notwendig, weil so viel Verwirrung herrscht und sie einen immensen Einfluss auf unseren Umgang mit der Bibel hat. Wenn ihr vor 200 Jahren die Leute gefragt hättet, wie entstand das Universum? Der Große hätte euch geantwortet, was eine doofe Frage. Ist doch klar, Gott hat die Erde erschaffen. Das lehrt die Bibel, die Kirche, die Wissenschaft. Heutzutage ist es genau das Gegenteil. Es ist nicht mehr selbstverständlich, dass der Mensch an eine von Gott geschaffene Schöpfung glaubt. Ganz im Gegenteil, wenn ihr heute eure Nachbarn, euer Umfeld fragt, wie fing alles an? Die meisten Antworten könnten lauten, es liegt doch auf der Hand. Die Welt hat ihren Anfang in dem Urknall vor 13 Milliarden Jahren. Alles, was wir heute sehen, ist über einen langen Zeitraum von über 4 Milliarden Jahren entstanden. Alles begann mit der Evolution. Das ist genau die Lehre, die uns permanent umgibt, an Schulen, Universitäten, in der Gesellschaft. Aber das ist nicht nur beim Gespräch mit ungläubigen Menschen, sondern auch bei vielen Christen und auch Evangelikalen herrscht große Uneinigkeit darüber, wie unsere Welt entstanden ist. Es gibt die Anhänger des alten Erde-Kreationismus, Menschen, die davon überzeugt sind, dass die 6 Schöpfungstage nicht als 24-Stunden-Tage waren und stellen unterschiedliche Theorien auf, wie lange die Schöpfung gedauert haben kann. Wir werden im Verlauf der Predigten noch näher darauf eingehen. Dann gibt es wieder eine andere Gruppe, die sagt, es gab eine theistische Evolution. Also dass Menschen versuchen, die Schöpfung und die Evolution miteinander zu kombinieren. Gott ist derjenige, der das vor Milliarden von Jahren angestoßen hat und dann hat einfach laufen lassen. Das ist vergleichbar wie mit einem Programmiercode, der geschrieben wird. Es wird alles festgelegt, dann drückt man auf den Startknopf und es läuft einfach ab. So stellen Sie sich das vor. Oder eine dritte Variante, es ist die Schöpfung mit der Evolution zu kombinieren, finden wir in der progressiven Schöpfung. Gott hat die Erde und alles, was darin lebt, über einen Zeitraum von Milliarden von Jahren geschaffen. Das ist ein bisschen anstrengend, oder? Ihr müsst euch die Modelle nicht im Detail merken. Entscheidend ist, dass diese ganzen Modelle versuchen, die Schöpfung mit der Evolution zu verheiraten. Und es klingt irgendwie verrückt, oder? Aber es ist leider die traurige Wahrheit. Bibelschulen, Gemeinden nehmen keinen eindeutigen Standpunkt mehr ein bei der Frage nach dem Anfang. Seht ihr, wie wichtig es ist, diese Frage zu stellen? Es herrscht so viel Verwirrung. Und sowohl bei Nichtchristen als auch bei Christen finden wir die wildesten Theorien auf diese Frage, wie alles begonnen hat. Der zweite Grund, warum es wichtig ist, sich diese Frage zu stellen, ist, die Antwort, die wir darauf geben, hat immense Auswirkungen darauf, wie wir mit der gesamten Bibel umgehen. Es ist kein nebensächliches Thema. Wenn wir nicht, ich betone, wenn wir nicht von der Wahrheit der Schöpfung in 1. Mose überzeugt sind, welchen Grund haben wir, in den Rest der Bibel zu glauben? Die Bibel behauptet, Gott ist Schöpfer und Erlöser. Wenn wir an die Evolution glauben, die besagt, dass Gott nicht der Schöpfer ist, ist Gott dann auch nicht der Erlöser? In 2. Petrus sehen wir, dass Gott die ganze Welt auflösen wird. Wenn Gott nicht mal das alles geschaffen haben kann, wie soll er das dann auflösen? Wenn Gott nicht unser Schöpfer ist, wozu leben wir? Was ist der Zweck unseres Daseins? Und letztendlich, wenn wir den Schöpfungsbericht in Frage stellen, rütteln wir an der Inspiration und Autorität der Schrift. Wenn wir Gottes Schöpfungsbericht anzweifeln, wenn wir die ersten Blätter der Bibel anzweifeln und lieber der Evolution glauben, ist es ein Frontalangriff auf Gottes unfehlbarem Wort. Merkt ihr, wie wichtig es ist, sich diese Frage zu stellen? Es herrscht einerseits so viel Verwirrung und andererseits ist es keine Nebensächlichkeit. Weil die Antwort, die wir auf die Frage nach dem Anfang geben, die hat einen immensen Einfluss auf den gesamten Umgang mit der Bibel. Was ist aber nun endlich die Antwort auf die Frage nach dem Anfang? Was sagt uns die Bibel auf der einen Seite, was sagt uns die Gesellschaft? Und damit kommen wir zu unserem zweiten Punkt. Die Frage nach dem Anfang wird von der Gesellschaft falsch beantwortet. Aber weil wir aufgrund der Bibel davon überzeugt sind, dass die Gesellschaft diese Frage falsch beantwortet, beschäftigen wir uns zuerst mit dem, was die Schrift uns sagt. Und wir haben es eben gelesen, in der Bibel offenbart sich Gott dem Menschen als Schöpfer des Universums. Nehmt eure Bibeln gerne zur Hand, schaut mit mir nochmal in den Text aus 1. Mose, Vers 1. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Im Anfang sind die ersten beiden Worte der Bibel. Gott spricht hier davon, dass er den Anfang des Universums, den Anfang der Erde bestimmt hat. All das Geschaffene, was wir um uns herum sehen, existiert nicht seit aller Ewigkeit. Es hatte einen Anfang, der von Gott festgelegt wurde. Ganz im Gegensatz dazu ist Gott selbst. Erinnert ihr euch an die Predigt vom Psalm 90? Psalm 90, Vers 2, wo der Autor schreibt, Mose, ehe die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Die Berge, die Erde, der ganze Erdkreis, alles wurde erschaffen, aber Gott existiert seit aller Ewigkeit. Und das ist für uns unvorstellbar. Wir können mit diesem Begriff Ewigkeit nichts anfangen, weil es unseren Verstand sprengt. Aber die Schrift macht es immer und immer wieder deutlich. Im Psalm 102, Vers 26 bis 28 heißt es, du hast vor Zeiten die Erde gegründet und die Himmel sind das Werk deiner Hände. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie alle werden wie ein Kleid zerfallen, wie ein Gewand wirst du sie wechseln und sie werden verschwinden. Du aber bleibst, der du bist, und deine Jahre nehmen keinen Anfang. Gott ist ewig. Und das hebräische Wort, was ganz am Anfang hier steht, Bereshit, im Anfang bezeichnet den Beginn einer Zeitspanne. Gott führt an dieser Stelle die Zeit ein. Vor diesem Anfang gab es keine Zeit. Es gab keine Zeitspanne. Der ganze zeitliche Kontext von dem Vers ist die Ewigkeit. Aber ab 1. Mose 1, Vers 1 beginnt ein neues Kapitel. Gott erschafft Zeit. Die nächsten beiden Wörter, die dann folgen, sind im Anfang schuf Gott. Hier wird deutlich, dass Gott der Handelnde ist. Und fällt euch was auf? Gottes Existenz wird hier nie begründet. Mose geht davon als Tatsache aus. Gott wird hier in seinem Wesen keineswegs erklärt, weil es eine unumstößliche Tatsache ist, dass Gott existiert. Und genau dieser Gott, dieser ewige Gott, dieser erschuf. Und das Verb bara wird im Zusammenhang mit Gott oder wird immer im Zusammenhang mit Gott gebraucht. Es taucht ganze 48 Mal im Alten Testament auf und es wird ausschließlich mit Gott als dem handelnden Objekt verwendet. Immer wenn das Wort auftaucht, zeugt es davon oder spricht es davon, dass Gott schafft, Gott schuf. Andere Autoren der Schrift bezeugen das, Jesaja 40, Vers 28, wo es heißt, weißt du es denn nicht, hast du es denn nicht gehört, der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, und es ist genau dieses Wort geschaffen, wird nicht müde noch matt, sein Verstand ist unerschöpflich. Oder Amos 4, Vers 13, wo der Prophet sagt, denn siehe, der die Berge bildet und den Wind schafft und den Menschen wissen lässt, was seine Gedanken sind, der das Morgenrot und das Dunkel macht und einherschreitet über die Höhen der Erde. Herr Gott, der Herrscher ist sein Name. Seht ihr, wie alle anderen Schreiber der Bibel damit übereinstimmen, dass Gott derjenige ist, der geschaffen hat? Ist völlig außer Frage, dass er Schöpfer ist. Was nicht nur im Alten Testament, auch im Neuen Testament sehen wir durchweg, dass alle Autoren, alle Schreiber der Bibel in Bezug auf 1. Mose immer von historischen Fakten ausgehen. Jesus selbst, der Sohn Gottes, behandelt den Schöpfungsbericht als historisch korrekt, indem er sagt in Matthäus 19, Vers 4, er aber antwortete und sprach zu ihnen, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang als Mann und Frau erschuf? Paulus stimmt damit ein in 2. Korinther 4, Vers 6 und sagt, denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Und letztlich, Petrus schlägt genau in die gleiche Kerbe, indem er in 2. Petrus 5, 3, Vers 5 sagt, dabei übersehen sie aber absichtlich, dass es schon von Vorzeiten Himmel gab und eine Erde aus dem Wasser heraus entstanden ist und inmitten der Wasser bestanden hat, durch das Wort Gottes. Welche Zweifel können aufkommen bei diesen ganzen Belegen, dass Gott derjenige ist, der die Erde erschaffen hat? Gott ist Schöpfer. Zudem sehen wir in 1. Mose 1, Vers 1 ein weiteres Detail, was auf die Allmacht Gottes schließt. Es ist nicht nur so, dass Gott etwas erschuf, sondern Gott erschuf aus dem Nichts. Wir haben es gesehen, der Kontext dieses Verses ist die Ewigkeit, da existierte nichts. Keine Materie, keine Energie, aber hier finden wir, dass Gott schuf. Ex nihilo, aus dem Nichts. Und wie macht er das? Weil er Gott ist. Und wir lesen im Schöpfungsbericht immer wieder, und wir haben das auch vorher in Vers 3 gesehen, Gott sprach und dann es geschah so oder es wurde. Gott schuf allein durch die Kraft seines Wortes. Gott hat keine Materie gebraucht, keine Energie. Gott schuf allein durch sein allmächtiges Wort. Und Johannes gibt es so gut wieder in seinem Evangelium, ganz am Anfang, wo er deutlich macht, Johannes 1, die Verse 1 bis 3. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden, und ohne dasselbe ist auch nichts, nicht eines entstanden, was entstanden ist. Durch Gottes Wort ist die Welt entstanden. Gott hat gesprochen, und es wurde. Wir Menschen können das nicht. Wir sagen unseren Kindern öfters etwas, aber es passiert nichts. Wir sprechen mit Mitmenschen um uns herum, aber unser Gespräch hat keine schaffende Wirkung. Es ist ziemlich faszinierend, was Ingenieure heutzutage alles entwickeln können. Hochpräzise Maschinen. Es geht sogar so weit, dass ganze Produktionsstraßen gebaut werden können, in denen kein Mensch mehr arbeiten muss. Es ist großartig, es ist faszinierend, aber es braucht so viel Zeit, bis es funktioniert. Und dann ist es auch so, dass diese Maschinen permanent repariert werden müssen. Immer wieder geht was kaputt und sie machen auch immer wieder Fehler. Was für ein Kontrast ist dazu das Schaffen Gottes, der durch sein Wort geschaffen hat. Und Gott hat nicht nur ein paar einzelne Maschinen oder eine Produktionsstraße geschaffen. Gott hat durch sein mächtiges Wort die Erde und das ganze Weltall erschaffen. Schaut euch die prächtigen Berge in den Alpen an. Oder das Meer, das die ganzen Kontinente umgibt. Einige haben jetzt gerade im Urlaub die Gelegenheit, das Ganze intensiv zu betrachten. Einige sind schon zurückgekommen und hatten es in den letzten Tagen. Aber es ist immer wieder umwerfend, wie schön und wie toll und wie genial und wie faszinierend Gottes Schöpfung ist. Schaut euch die Tiere an. Oder beschäftigt euch mal mit der Komplexität des menschlichen Körpers. Unerforschlich, weil es so genial, weil es so gut ist. Und die Menschen finden zwar nach und nach verschiedene Dinge heraus, aber das dauert so lange. Und wir erforschen immer wieder nur ganz, ganz kleine Teile, weil ganz werden wir das nie begreifen. Wie schön und komplex Gott alles erschaffen hat. Und dann sagt der Psalmdichter im Psalm 19, Vers 2, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Alles um uns herum zeugt von Gottes wunderbarer Schöpfung. Und vor dem Sündenfall war alles perfekt. Keine Sünde, kein Tod, kein Verfall, nichts. Wir kommen mit dem, was wir machen, was wir entwickeln, was wir versuchen zu kreieren, wir kommen nie, auch nicht mal ansatzweise an Gott heran. Selbst wenn es gut und raffiniert ist, müssen wir es darauf zurückschließen, dass Gott derjenige ist, der uns diesen Verstand gegeben hat. Außerdem ist das Material und die Energie, die wir benutzen, alles das, was aus Gottes Schöpfung stammt. Immer wenn wir Menschen etwas entwickeln, wenn wir etwas schaffen, verwenden wir das, was Gott durch sein Wort schon geschaffen hat. Wir haben nicht unser eigenes Metall oder unsere eigene Elektrik. All das ist von Gott geschaffen und wir dürfen es verwenden. Mit dem Verstand, der ebenfalls von Gott gegeben ist. Und diese Tatsache, dass Gott Schöpfer ist, die wird in den ersten Wörtern der Bibel so stark zementiert. Im Anfang schuf Gott. Ein weiteres Detail, das hier im Text noch sichtbar ist, ist die ganze Verwendung des Wortes, die hier benutzt wird. Das Wort steht in der Mehrzahl, Elohim. Und das Verb schuf steht in der Einzahl. Und was macht es deutlich? Gott schafft als Dreieinheit. Alexander vom Stein hat es in dem Buch Creatio so gut auf den Punkt gebracht, wo er sagt, der Sohn Gottes führt den Plan seines Vaters in der Kraft des Heiligen Geistes aus. Der Sohn Gottes führt den Plan seines Vaters in der Kraft des Heiligen Geistes auf. Alle drei wirken mit bei der Erschaffung des Universums. Wir haben es einige Zeit im Kolosserbrief gesehen. In Christus ist alles, das Unsichtbare und das Sichtbare erschaffen. Und so dürfen wir an dieser Stelle festhalten, der dreieine Gott schafft zu Beginn der Zeit. Nachdem wir gesehen haben, wer schuf, wann er schuf und wie er schuf, stellen wir die Frage, was schuf er eigentlich? Und da steht im Text, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Was hat Gott geschaffen? Himmel und Erde. Und diese Phrase, die hier verwendet wird, bezeichnet im Hebräischen das ganze Universum. Himmel und die Erde bedeutet das Universum. Gott hat das Universum geschaffen. Wir können es so zusammenfassen und sagen, zu einem von Gott bestimmten Zeitpunkt schafft er durch sein allmächtiges Wort das Universum. Das ist die Antwort der Bibel auf die Frage nach dem Anfang. Das ist die Antwort, von der wir überzeugt sind, weil sie direkt aus Gottes Wort kommt. Das ist die Wahrheit, weil sie von dem kommt, der vor der Schöpfung existierte, der ewige Gott. Es ist aber nicht so, dass Gott einmal alles perfekt geschaffen hat, sondern Gott ist immer noch der Erhalter. Gott ist immer noch derjenige, der souverän herrscht. Der Psalm sagt es, alles, was dem Herrn wohlgefällt, das tut er im Himmel und auf Erden, in den Meeren und in allen Tiefen. Egal wo, Gott ist derjenige, der immer noch dafür sorgt, dass die Erde erhalten bleibt. Er sorgt sich dafür, dass Tag für Tag sich die Erde um die eigene Achse dreht. Er sorgt dafür, dass die Erde sich einmal im Jahr um die Sonne dreht. Es ist der Zufall? Nein! Es ist der souveräne und allmächtige Gott, der auf dem Thron sitzt. Und wie großartig ist es, dass wir Gottes Wort haben dürfen, das uns die Antwort darauf gibt. Menschenworte sind fehlerhaft, sie sind vergänglich, die müssen immer wieder korrigiert, angepasst werden. Aber Gottes Wort hält allen Angriffen stand und bleibt in aller Ewigkeit. Und dennoch tragen auch wir hier Verantwortung, dem zu glauben, was Gott gesagt hat. Hebräer 11, Vers 3, wo der Autor schreibt, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Durch Glauben, wir haben das anzunehmen, was Gott gesagt hat. Gott hat gesprochen und es wurde, und dem dürfen und dem sollen wir glauben. Es fordert unseren Glauben, dass Gott Schöpfer ist. Wie sieht es jetzt vielleicht dagegen mit der Evolutionstheorie aus? Kann die Evolutionstheorie bewiesen werden? Keineswegs. Die Evolutionstheorie ist ein Irrtum und eine große Lüge. Und es braucht genauso einen Glauben an diesen Irrtum. Wir wollen uns nun kurz damit auseinandersetzen, was die Evolutionstheorie behauptet, was die falsche Antwort der Gesellschaft auf die Frage nach dem Anfang ist. Wir wollen jetzt einfach mal hören und sehen in aller Kürze, um es auch besser zu entlarven und widerlegen zu können. Und wenn ich jetzt in den folgenden Minuten über die Evolution spreche, spreche ich immer von der atheistischen Evolution. Also von der Variante, die Gott vollkommen ausklammert. Die Variante, die Gott als Schöpfer und Richter wegrationalisieren will. Genau die Variante, die an allen Schulen, Universitäten und von der Gesellschaft geglaubt wird. Die folgende Erklärung zur Evolutionstheorie, die ich aufführen werde, habe ich aus dem Buch Creatio entnommen, was Matthias bereits vorgestellt hat. Das ist ein Lehrbuch, was vor allem christliche Schulen benutzen, um durch die Schöpfung zu unterrichten. Es hat wirklich, es ist in einzelnen Lektionen aufgebaut und ein Muss für jeden christlichen familiären Haushalt. Auch jeder Single darf sich daran erfreuen und sehen, was dort zu sehen ist. Es ist hinten am Büchertisch zu kaufen. Ich habe mein Exemplar mitgebracht, ihr dürft gerne reingucken. Die anderen Bücher wurden bereits erwähnt, die findet ihr auch im Wochenblatt. Weil es gibt einfach so viel, was darüber an Informationen da ist. Aber nun zurück zur Evolutionstheorie, die Folgendes lehrt. Das Universum sei vor circa 14 Milliarden Jahren durch den Urknall entstanden. Die gesamte Materie sei an einem Punkt verdichtet gewesen und habe sich dann von dort aus ausgebreitet. Und im Verlauf dieser ganzen Ausbreitung, dieser Ausdehnung, könnten Zeit, Raum und Naturgesetze entstanden sein. Und irgendwann nach einigen Milliarden Jahren hat sich dann die Erde gebildet. Oder soll sich gebildet haben. Die Erde sei zunächst eine glutflüssige Kugel gewesen. Dann kam die Atmosphäre dazu und dadurch sei dann flüssiges Wasser vorhanden. Dadurch waren dann wieder chemische Reaktionen möglich. Dadurch konnten dann komplexe organische Verbindungen entstehen. Aus diesen Verbindungen entstanden die ersten lebenden Zellen. Durch ständige Veränderung der Erbinformation, Mutation, hätten sich auch noch Lebewesen gebildet und verändert. Sie könnten neue Eigenschaften und Fähigkeiten erworben haben. Die Erfolgreichsten hätten sich am stärksten vermehrt und durchgesetzt. Andere Benachteiligte wären ausgestorben. Dieser ganze Vorgang wird als natürliche Selektion bezeichnet. Das ist vor allem was Darwin, der Begründer der Evolutionstheorie, so stark vertreten hat. Und so sei aus diesen einfach gebauten Einzellern die ganze Vielfalt des Lebens entstanden. Der Mensch schließlich könne sich aus den affenähnlichen Vorfahren entwickelt haben. Er sei nach und nach intelligenter geworden, hat sich dann irgendwann scheinbar die Schreibkunst und die Wissenschaft angeeignet und entwickelt. Sowohl technisch auf der einen Seite als auch geistlich auf der anderen Seite hätte sich der Mensch weiterentwickelt. Anfangs gab es noch einen Glauben an einen Gott, der nachher irgendwann nicht mehr benötigt wurde. Und mit der industriellen Revolution habe dann ein Prozess begonnen, in dessen Verlauf der Mensch sich ungeahnte Möglichkeiten erschlossen habe, die Welt zu verändern. Die ganze Technik hat dafür gesorgt, dass sich alle Lebensbereiche schnell weiterentwickeln. Und heute sind wir an dem Punkt, wo wir stehen. Die meinen, dass die Evolution noch weitergeht, in dem Sinne, dass der Mensch sich selber zum Evolutionär macht und anfängt, mit Gentechnik herumzubasteln. Und dann in der Zukunft einfach, ja, selbst Schöpfer zu werden. Eine ganz kurze Zusammenfassung von dem, was unsere Kinder in den Schulen heute hören, wenn sie sich nach, oder mit der Frage nach dem Anfang beschäftigen. Ist aber auch das, wovon die gesamte Gesellschaft um uns herum bewusst oder unbewusst ausgeht. Und wie bereits betont, bei all dem, was ich gerade gesagt habe, müssen wir uns dessen bewusst sein, dass es die atheistische Alternative zum Schöpfungsbericht ist. Die Schöpfung sagt Gott. Die Evolutionstheorie sagt kein Gott. Und ich will an dieser Stelle ganz deutlich machen, Evolution ist nicht gleich Wissenschaft. Das Bild wird heute so gerne gebraucht, Schöpfung versus Wissenschaft. Dabei wird der Schöpfungsbericht als subjektive Religion abgestempelt und die Evolutionstheorie ist die objektive Wahrheit, die objektive Wissenschaft. Aber dem ist nicht so. Ganz im Gegenteil, die Evolution ist ein Irrtum und es ist eine Lüge, die genauso geglaubt wird. Es ist eine komplette Glaubensüberzeugung. Wieso? Sie glauben, dass es keinen Gott gibt, selbst wenn es alle möglichen Beweise geben würde. Sie glauben nicht daran, dass die Bibel Gottes Wort ist. Sie glauben daran, dass es vor über 13 Milliarden Jahren einen Urknall gab. Und sie glauben, dass durch Multiplikation von niemand mal nichts alles entstanden ist. Das ist der Glaube der Evolutionisten. Und oft wird dann gesagt, ja okay, das kann doch alles wissenschaftlich bewiesen werden. Wir müssen festhalten, um wissenschaftliche Erkenntnisse zu bekommen, braucht es Beobachtungen. Und diese Beobachtungen werden dann durch gewisse Experimente bestätigt. Zum Beispiel der Mensch hat ganz viele Experimente durchgeführt, bevor er zum Mond geflogen ist. Es wurde immer und immer wieder wiederholt auf der Erde in kleinen verschiedenen Bereichen. Man hat Fehler gemacht, man hat Erfolge gehabt, man hat diese Sachen zusammengeführt, immer wieder Rückschlüsse daraus gezogen. Und irgendwann hat es dann geklappt, dass der Mensch fliegen konnte. Und diese ganzen Schlussfolgerungen, die da getroffen wurden, die haben gar keine Spekulation zugelassen. Und deswegen dürfen wir sie als Naturwissenschaft bezeichnen. Zur Naturwissenschaft gehört Chemie, Physik und die Technik. Und wir dürfen dankbar sein, dass die Naturwissenschaft ganz, ganz viele wertvolle Erkenntnisse uns gezeigt und erlangt hat. Die Menschheit nutzt es jeden Tag. Wenn ich einen Ball in der Hand halte und ihn hier loslasse, wird er immer nach unten fallen. Egal, ob ich das einmal probiere, ob ich das 100-mal probiere, 1000-mal, 1 Million-mal, es wird immer passieren. Es wird nie passieren, dass der Ball nach oben fliegt. Das geht nicht. Das ist ein Ablauf, der festgelegt ist. Das bezeichnet man als Naturwissenschaft. Oder wenn ich Sprengstoff anzünde, es wird immer hochfliegen. Es wird immer explodieren. Es ist ein chemischer Prozess, der immer gleich abläuft. Solche Abläufe sind prüfbar, messbar und wiederholbar. Das dürfen wir als Wissenschaft, als Naturwissenschaft bezeichnen. Es gibt aber auch noch eine andere Art von Wissenschaft, die beschäftigt sich hauptsächlich mit der ganzen Vergangenheit und wird deshalb als Geschichtswissenschaft bezeichnet. Und man, bei dieser Erforschung von Geschichtswissenschaft stößt man ganz schnell an seine Grenzen, weil es sind keine Experimente mehr möglich und Geschichte kann nicht wiederholt werden. Geschichte ist geschehen. Es werden heute vielleicht Beobachtungen gemacht, die dann als Schlussfolgerungen genutzt werden, um über die Vergangenheit Aussagen zu tätigen. Und selbst wenn es Experimente geben sollte, die heute gemacht werden, lassen die nur sehr, sehr große Abschätzungen zu oder grobe. Und je länger etwas zurückliegt, umso mehr Schlussfolgerungen muss man immer aneinander reihen, um zu einem Ergebnis zu kommen. Und dadurch gibt es immer mehr Spielraum, um das eigene Weltbild mit reinzubringen. Evolutionisten interpretieren ihre Beweise so, wie es in ihr Weltbild passt. Und das ist alles andere als objektiv. Und an dieser Stelle müssen wir auch festhalten, es war kein Mensch vor Ort, der damals beobachtet hat, was passiert ist. Und deshalb müssen die Dinge, die über die Vergangenheit gesagt werden, die müssen einfach geglaubt werden. Das gilt sowohl für den Schöpfungsbericht als auch für die Evolution. Aber wisst ihr was? Es gab einen glaubwürdigen Zeugen. Einen glaubwürdigen Zeugen, der bei der Schöpfung dabei war. Und es ist unser Gott selbst. Gott selbst war bei der Schöpfung anwesend, weil er derjenige war, der das in Gang gesetzt hat. Bei der Evolution gibt es nichts zu beobachten, weil es sie nie gegeben hat. Und versteht ihr nun, warum es so entscheidend ist, dass die Evolution genauso etwas ist, was geglaubt werden muss? Es geht nicht um Wissenschaft, es geht um Glaube. Die Naturwissenschaften in der Technik, in der Physik, in der Chemie, die sind vertrauenswürdig. Wie gesagt, wir wenden es jeden Tag an. Jeden Morgen landen wir mit den Füßen auf dem Fußboden, wenn wir aus dem Bett aussteigen. Wir landen nicht plötzlich auf der Zimmerdecke. Das ist Naturwissenschaft. Und leider wird die Geschichtswissenschaft von der Naturwissenschaft nicht richtig differenziert. Und deshalb sind die Menschen so von der Geschichtswissenschaft als objektive Wahrheit überzeugt. Und obwohl wir sehr deutlich sehen, dass es nichts mit objektiver Wahrheit zu tun hat, müssen wir feststellen, Evolution müsste man glauben. Es braucht einen echt großen Glauben daran, zu sehen, wie alles entstanden sei. Und man kann sie genauso wenig beweisen wie die Schöpfung. Sowohl die Schöpfung als auch die Evolution müssen geglaubt werden. Aber wir dürfen und wir sollen dem glauben, was Gott gesagt hat, weil er dabei war. Was Gott in seinem Wort niedergeschrieben hat, weil er die Wahrheit ist. Und bevor wir uns jetzt dazu kommen, anzuschauen, welche Konsequenzen das hat, sowohl der Glaube an die Schöpfung als auch der an die Evolution, schauen wir uns ein paar Argumente an, wieso der Glaube, ich betone, der Glaube an die Evolution völlig irrsinnig ist. Wir stellen dem Glauben an die Schöpfung, dem Glauben an die Evolution gegenüber. Dabei ist die Grundhaltung, die Schöpfung hat Gott, den Schöpfer, der alles geschaffen hat und durchdacht hat und genial gemacht hat, und die Evolution, die Gott vollkommen ausklammert. Und das Einzige, was dann übrig bleibt, ist der Zufall. Was ist überhaupt Zufall aus der Sicht eines Evolutionisten? Sie behaupten, Zufall sei die Kraft, die den ganzen Evolutionsprozess angetrieben hat. Zufall sei die Ursache für die Evolution. Alles, was wir heute sehen, sei über einen langen Zeitraum hinweg aus dem blanken Chaos heraus rein zufällig entstanden. Es brauchte nur genug Zeit, damit komplexe Dinge entstehen konnten. Materie, Zeit und Zufall werden auch gerne als die heilige Dreieinigkeit der Evolutionisten genannt. Und wenn wir mal genauer darüber nachdenken, was der Zufall ist, dann wird uns bewusst, dass Zufall keine Kraft ist. Der Zufall ist nichts, es gibt keinen Zufall. Wenn ich morgen zum Einkaufen gehe und ich treffe jemanden aus der Gemeinde dort, ist es kein Zufall. Weil ich hatte eine Absicht und den ich treffe, der hatte auch eine Absicht. Beide wollten einkaufen gehen. Zufall hat in seiner ursprünglichen Bedeutung eher was mit Wahrscheinlichkeit zu tun. Es gibt die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns beim Einkaufen treffen. Oder wenn ich eine Münze hochwerfe, kommt sie entweder auf der einen oder auf der anderen Seite auf. Das ist mathematische Wahrscheinlichkeit. Zufall ist nicht die Kraft, die dafür sorgt, dass die Münze hochgeworfen wird. Zufall kann nichts bewirken. Und ihr würdet mich auslachen, wenn ich sage, ein Airbus 380, dieser große Flieger, der aus mehreren Millionen Teilen besteht, ist per Zufall aus einem Haufen Schrott entstanden. Es hat nur ein paar Millionen Jahre gedauert, aber er fliegt jetzt über den Ozean. Ihr würdet mir den Vogel zeigen. Keiner von euch würde in dieses Flugzeug reinsteigen wollen, weil keiner dem trauen würde. Und ein menschliches Gehirn, das von Gott geschaffen ist, ist so viel komplexer als so ein Flugzeug. Wie kann es Zufall sein? Wie kann es sein, dass das geschaffen wurde, ohne dass jemand von außen das getan hat? Wir sind fest davon überzeugt, dass die ganze Technik erschaffen wurde, dass sie durchdacht wurde. Und versteht ihr, wie absurd es ist, an die Evolution zu glauben? Unsere ganze Technik beruht auf Ursache und Wirkung. Aber warum glaubt man dann, dass der Zufall alles erschaffen hat? Es geht einfach nur um den Glauben. Hauptsache, Gott taucht in dieser Gleichung nicht auf. Hauptsache, Gott wird wegrationalisiert. Ein weiterer Grund, der dagegen spricht, sind die beiden Hauptsätze der Thermodynamik. Besagt, in einem geschlossenen System, in unserem Universum, bleibt die Energie immer gleich. Energie kann umgewandelt werden, aber es kann nichts erzeugt werden. Und der zweite Hauptsatz sagt, die Unordnung, sogenannte Entropie, nimmt immer weiter zu und die Ordnung nimmt ab. Wir können sagen, also es wird immer chaotischer, um das ganz einfach mal runterzubrechen. Alles strebt dem Zerfall zu. Und das sind die beiden Grundlagen, auch wenn wir die vielleicht nicht alle verstehen und nicht durchdringen müssen, aber diese beiden Sätze der Hauptthermodynamik, die werden für alle möglichen technischen Prozesse genutzt. Es ist die Grundlage der Physik, der Technik. Und wenn man jetzt überlegt, dass das Chaos eigentlich permanent zunimmt, wie soll die Evolution dabei vonstatten gehen? Wie soll etwas besser werden, wenn eigentlich alles dem Zufall entgegenstrebt? Auch hier wieder, Evolution ist keine objektive Wissenschaft, sondern ein Glaubenssystem. Und auch wenn es gegen jegliche Logik spricht, Hauptsache Gott ist ausgeklammert. Weiterer Punkt, der völlig dagegen spricht, ist die Frage nach dem Ursprung der Information. Jeder von euch, der hier sitzt, hat eine DNA. DNA ist gewisses genetisches Material. Es hat jedes Lebewesen, egal wie groß es ist, ob es eine Zelle ist oder ein Mensch. Wichtig ist, jedes Lebewesen hat einen anderen Code. Wenn jetzt diese Blume hier grün ist, hat es einen Grund, warum die grün ist. Weil es von der DNA vorgegeben wird. Wenn eine andere Blume rot ist, dann ist sie rot, weil diese Information in der DNA enthalten ist. Und in einem Organismus finden wir Milliarden von diesen Informationen. Und sie geben einfach vor, wie sich diese Zelle entwickelt. Ehrlich gesagt, wer mit einem klaren Verstand könnte jemals glauben, dass sich solche hochkomplexen Dinge, wie es diese lebenden Organismen sind, zufällig aus dem Nichts entwickelt haben. In der DNA werden wichtige Informationen gespeichert, abgerufen. Hier werden tausende Zellen bedient, Defekte diagnostiziert, repariert. Wenn ihr eine Wunde habt, die heilt, ohne dass ihr etwas dazu tut. Weil das hat Gott so geschaffen. Das ist doch kein Zufall. MacArthur hat es als rationalen Selbstmord bezeichnet. Kompletter Schwachsinn, dass sowas durch Zufall entstanden ist. Ein Affe hat einen Affencode. Und die DNA, die Chromosomen und die Genetik sorgen dafür, dass ein Affe sich immer wie ein Affe verhält. Es gibt keinen Code im Affen, der ihn in einen Menschen verwandelt. Es gibt gar keine Möglichkeit, von der einen Art in eine andere herüberzuspringen. Wenn sich aus einem Einzeller, und das ist das, was die Evolution behauptet, zu einem Menschen entwickelt hätte, dann müsste in dieser einen Zelle schon alle Informationen hinterlegt sein, dass daraus irgendwann mal ein Mensch sein wird. Woher kommen diese Informationen? Es gibt keine Antwort in der Evolution. Gott kann es ja nicht gewesen sein. Das ist für sie gar keine Option. Aber die Schöpfung macht deutlich und Gott macht uns deutlich, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Gott hat diese Informationen geschaffen. Gott ist derjenige, der das so genial gemacht hat. Und Menschen denken heutzutage, dass sie durch Klonen von Schafen in einem gewissen Sinn evolutionär sind. Aber wisst ihr, was das Klonen beweist? Klonen beweist, dass es eine externe Intelligenz bedarf. Ich kann nicht das Schaf in den Stall hineinstellen und sagen, klon dich. Das funktioniert nicht. Es wird nie ein geklontes Schaf daraus geben, allein wenn ich spreche. Es braucht eine höhere Intelligenz. In diesem Fall ist es das menschliche Gehirn, das sich mit der Genetik auskennt und so weiter, um das zu erzeugen. Das ist ein klares Beispiel dafür, dass Evolution nicht funktionieren kann. Diese Argumente vom Zufall, von der Thermodynamik und von den Informationen in der DNA, die werden nicht dazu führen, dass Menschen anfangen, an die Schöpfung zu glauben. Sie sollen nicht dazu dienen, dass wir jetzt andere Menschen anfangen zu überreden. Allein Gott kann durch sein Wort und durch seinen Geist wirken, dass Menschen in ihrer Verblendung dazu geführt werden, Gott als Schöpfer anzukennen. Aber diese Argumente sollen dazu dienen, einfach um ein Gespräch aufzubauen. Mit einem Schulkameraden, mit einem Kollegen können wir einfach Anknüpfungspunkte oder Brücken schlagen, um dann letztendlich dorthin zu kommen, wo die einzige Wahrheit liegt, nämlich im Wort Gottes. Es gibt noch so viele weitere Argumente, die wir aufführen können, die aufzeigen, wie irrsinnig diese ganze Theorie ist. Und die Anstrengung, die sie unternehmen, ist so groß, Gott als Schöpfer und als Richter völlig auszuhalten. Das ist das einzige Ziel der ganzen Evolutionstheorie. Aber wenn es keinen Schöpfer, wenn es keinen Richter gibt, dann brauche ich das, was ich tue, niemandem gegenüber verantworten. Und der du hier sitzt, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder du glaubst an die Wahrheit und daran, dass Gott alles erschaffen hat, oder du glaubst an diesen Irrtum der Evolution. An diese Lüge, dass durch Zufall und ganz viel Zeit entstanden ist. Es gibt nur diese beiden Optionen. Und wohin führt das Ganze letztendlich, wenn wir an die Schrift glauben? Wohin führt der Glaube an die Evolution? Welche Auswirkungen hat das, wenn wir so die Frage nach dem Anfang beantworten? Schauen wir uns nun im dritten Punkt an. Die Frage nach dem Anfang hat gravierende Auswirkungen. Wir beginnen hier mit der Evolution. Wenn wir die Evolution zu Ende denken, werden wir feststellen, dass unser Dasein keinen Sinn hat. Wir leben einfach vor uns hin, tun das, was wir wollen, wir sterben, dann ist alles vorbei. Der Mensch ist ja eh nur eine Art höher entwickeltes Tier und besteht ausschließlich aus unpersönlicher Materie. Der Mensch und seine ganze Persönlichkeit und seine ganze Intelligenz sind ein reines Produkt des Zufalls. Und wenn wir das, wie gesagt, zu Ende denken, gibt es keine moralische Verantwortung gegenüber irgendeinem höheren Wesen. Es würde keine objektive Wahrheit oder Moral geben. Wahrheit oder Lüge, gut oder böse, alles wäre relativ. Weil alles unpersönlich ist, es hat keine Bedeutung. Wenn wir leider in die menschliche Geschichte reinschauen, gibt es Beispiele davon, in denen die Evolutionstheorie konsequent zu Ende gedacht wurde. Hitler zum Beispiel hat mit aller Macht den tödlichen Charakter der Evolutionstheorie ausgeführt. Der Kern der Evolution ist das Überleben des Stärkeren. Bei Hitler war es seine Herrenrasse. Hitler sah sich als den Stärksten. Alle anderen, alle Schwächeren mussten sterben. Aber wenn diese starke Rasse bewahrt wird, trägt es so zu der Entwicklung des besten Menschen bei. Und dadurch folgte dann seine Schlussfolgerung, okay, gut, alles, was nicht dazugehört, muss vernichtet werden. Das war seine Rechtfertigung, warum er Juden, Schwarze, Zigeuner, behinderte Menschen tötete. Hitler hat den Kern der Evolution gelebt. Es geht um das Überleben des Stärkeren. Das ist das, was die Evolution sagt und das ist das, was Hitler gelebt hat. Und ich bin mir bewusst, dass es harte Kost ist, aber wenn wir die Evolution zu Ende denken, führt das genau dorthin. Es gibt kein Falsch oder Richtig. Es gibt keine Moral. Der Mensch hat gar keine Würde. Ist doch völlig verrückt. Und genau das beschreibt Paulus im Römerbrief in Kapitel 1, die Verse 18 bis 22. Römer 1, die Verse 18 bis 22. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert, dass sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Obwohl die ganze sichtbare Schöpfung um uns herum deutlich macht, so deutlich, dass es einen Schöpfer geben muss, wird Gottes Existenz offensichtlich geleugnet. Gottes Wort, das die absolute Wahrheit ist, zeigt auf, was richtig und was falsch ist. Das wird aber bewusst ignoriert, weil die Evolutionstheorie Gott ausklammern will und es auch tut. Menschen wollen die Wahrheit unterdrücken, dass es Gott gibt. Und das ist Sünde, das ist Rebellion gegen unseren Gott. Es ist der Angriff auf die Herrlichkeit Gottes. Um den Begriff von Alex letzte Woche zu nennen, es ist eine Ersatzherrlichkeit, wo sich Menschen festklammern. Es ist die Verdrängung von Gott selbst. Es ist eine riesengroße Lüge. Und der Biologe und Evolutionist John Huxley schrieb in seinem Buch, die Evolution ist die mächtigste und umfassendste Idee, die je auf der Erde entstanden ist. Und leider hat er damit vollkommen recht. Die Evolution ist einer der größten satanischen Lügen, die es heute gibt, weil sie die Notwendigkeit Gottes vollkommen ignoriert, vollkommen ausschließt. Und das ist das ganze Ziel der Evolution. Es gibt keinem, dem man gegenüber verantwortlich ist. Ich kann tun und lassen, was ich will. Es kann gemordet, abgetrieben, Hurerei getrieben, Geschlechtsumwandlungen vollzogen werden und so weiter. Wir können diese Liste ständig fortführen. Der Mensch ist ja eh nur ein höher entwickeltes Tier und mit dem Tod ist alles vorbei. Das ist doch völlig verrückt, oder? Aber genau das hat der Römerbrief gesagt. Das unverständige Herz wird verfinstert und dadurch werden Menschen zu Narren. Das konsequente Zu-Ende-Denken der Evolution führt zu purer Grausamkeit und Ich-Bezogenheit. Es ist Sünde pur, die gegen Gott rebelliert. Aber dabei muss es nicht stehen bleiben. Wir dürfen die Frage nach dem Anfang mit der Schöpfung beantworten. Und was hat das für Auswirkungen? Was für ein starker Kontrast ist es, wenn wir die Frage nach dem Anfang mit der Schöpfung beantworten? Es haut uns immer wieder um. Es versetzt uns in Staunen, wenn wir dem biblischen Schöpfungsbericht glauben. Es packt uns, weil wir ergriffen davon sind. Wenn ihr vor einem Berg steht, der so mächtig und so erhaben ist und ihr steht davor und denkt, wie groß ist Gott und wie klein bin ich? Oder vor einem tollen See oder vor einem Meer. Es ergreift uns immer wieder und es führt uns zu dem zurück, der das alles geschaffen hat. Es lasst uns vor Gott kapitulieren und wir beten nicht die Schöpfung an, sondern den Schöpfer. Wo es im Psalm 95, Vers 6 heißt, kommt, lasst uns anbeten und uns beugen, lasst uns niederfallen vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Kommt, lasst uns anbeten und uns beugen, lasst uns niederfallen vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Das ist das konsequente Zu-Ende-Denken von Schöpfung. Die wunderbare Anbetung Gottes. Der Mensch lebt genau für den Zweck, wenn er das tut, zu dem er von Gott geschaffen ist. Nämlich Gott zu ehren, Gott zu repräsentieren. Der Mensch versteht, dass er ein Sünder ist, dass er Vergebung benötigt und dass er nach Gottes Geboten zu leben hat, weil Gott es so bestimmt hat. Er lebt als ein Abbild Gottes und trägt damit die Würde, die ihm Gott gegeben hat. Der Mensch sucht nach dem Besten für seinen Nächsten. Und anstatt ihn zu vernichten, dient er ihm. Merkt ihr den Unterschied? Das ist der Unterschied, wenn wir die Frage nach dem Anfang mit der Schöpfung beantworten. Und es ist gut, wenn wir uns Gottes Wort, Gottes autoritativem Wort beugen. Er war derjenige, der dabei war. Er war derjenige, der vorher schon existierte. Und er war derjenige, der allein durch sein mächtiges Wort geschaffen hat. Wir dürfen ihm glauben, weil Gott nicht lügt und weil Gott in seiner Heiligkeit unfehlbar ist. Und nicht nur das, Gott hat sich uns offenbart und Gott gibt uns eine begründete Hoffnung. Die Evolution hat keine Hoffnung. Die Hoffnung der Evolutionstheorie besteht darin, dass die Erde vielleicht irgendwann mal von einem schwarzen Loch geschluckt wird. Aber unsere Hoffnung finden wir in Gottes Wort. 1. Petrus 3, die Verse 3 bis 4. Gelobt sei der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Was für eine Hoffnung! Was für eine Botschaft! Wir haben Hoffnung. Wir haben eine unvergängliche Hoffnung in Jesus Christus. Und dieses Erbe, was wir haben, dem kann keiner etwas anhaben. Weil der allmächtige Gott, der die Erde geschaffen hat, selbst darüber wacht. Gott ist derjenige, der uns durchträgt, der dafür sorgen wird, dass wir einmal in seiner geschaffenen Herrlichkeit sein dürfen. Wir müssen nicht vor uns hin vegetieren und ständig den Kopf darüber zu brechen, warum wir leben. Weil wir leben, um Gott groß zu machen. Wir leben, um sein Wesen wiederzuspiegeln und um unserem Nächsten zu dienen. Und auch dafür, dass er diese Botschaft von Gottes Hoffnung, von Jesu Christi Hoffnung, auch den Menschen zu sagen, die diese Hoffnung nicht haben, die diesen Irrsinn glauben und davon überzeugt sind, weil sie nichts anderes kennen. Wir leben dafür, um genau dieses Evangelium von der Hoffnung Jesu in die Welt zu tragen, warum wir Menschen existieren. Und das ist unser Ziel und unser Wunsch, allen Nationen das zu Jüngern zu machen. Und dazu gehört auch der biblische Schöpfungsbericht. Francis Schaeffer hat es so erklärt: Wenn in einem Flugzeug eine Stunde Zeit hätte, mit einem Menschen über das Evangelium zu sprechen, würde er 55 Minuten davon verwenden, um mit dem Menschen über die Schöpfung zu sprechen. Um zu erklären, dass der Mensch im Ebenbild Gottes geschaffen ist. Die letzten 5 Minuten hätte er dann verwendet, das Evangelium der Erlösung zu verkündigen, dass der Menschen wieder zu seinem ursprünglichen, beabsichtigten Ebenbild machen kann. Und genau das ist unser Auftrag. Vor seinem Wort kapitulieren und seinem Auftrag gehorsam sein. Und liebe Geschwister, der Schöpfungsbericht spielt dabei eine so enorm wichtige Rolle. Weil es deutlich macht, wo wir herkommen. Wo alles seinen Anfang genommen hat. Wozu wir leben und wohin wir gehen. Und deshalb ist die Frage nach dem Anfang wichtig. Wir können die Geschichte nicht erst mit 1. Mose 12 beginnen, sondern wir beginnen bei 1. Mose 1, Vers 1. Wir müssen von vorne anfangen, damit es verständlich ist. Wir müssen von vorne anfangen, damit wir den kompletten Kontext haben. Und deshalb ist die Ermutigung an euch, mit dem Schöpfungsbericht der Schrift vertraut zu sein und dem zu glauben, was der allmächtige Gott in seinem Wort sagt, nämlich: Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Dem dürfen wir Glauben schenken. Nicht dem Irrtum der Evolution, sondern Gottes unfehlbarem Wort. Lasst uns ihn dafür anbeten, ihn ehren, und wir gehen ins Gebet und wir dürfen aufstehen dazu. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine große Allmacht, für deine Schöpfung beten wir dich an. Du bist erhaben, du bist derjenige, der alles überblickt, du bist derjenige, der alles in Perfektion erschaffen hat. So perfekt und so komplex, dass wir es nie begreifen können. Aber dennoch dürfen wir wissen, dass du es warst, der das geschaffen hat, weil du es uns in deinem Wort sagst, weil du es von Anfang an deutlich gemacht hast, dass du existierst, dass du derjenige bist, der alles geschaffen hat. Himmlischer Vater, und dafür beten wir dich an. Und wollen dich mit unserem Leben, mit all dem, was wir tun, noch weiterhin anbeten. Nicht die Schöpfung anbeten, sondern dich als den Schöpfer. Lass uns das tun, indem wir dem Zweck, den du dem Leben gegeben hast, nachkommen. Zu deiner Ehre leben, dich widerspiegeln und den Mitmenschen um uns herum dienen, damit dein Name verherrlicht wird. Amen.